Mancherorts, ein Podcast von Rainer Suko. Hören Sie Mancherorts, überall, wo es Podcasts gibt und bei Radio SKW.
Und hier muss man dranbleiben am Ball, sonst machen es andere. Das wird wieder in Asien, Südostasien und so weiter passieren, auch in den USA, die sowas dann schon erkennen. Und hier müssen wir sehen, dass wir unseren Zeitvorteil, den wir im Moment haben, wir sind in Deutschland da ganz vorne dran, dass wir den nicht aufgeben.
In Brandenburg wird Industriegeschichte geschrieben. Nicht irgendwann, sondern jetzt gerade, morgen, im nächsten Jahr. Die in Wildau gegründete und heute in Strausberg ansässige Firma Apus möchte den Traum vom emissionsfreien Fliegen ermöglichen. Im Mai 2023 war mancherorts das erste Mal in Strausberg zu Gast. Was sich seitdem getan hat und wie dicht Apus vor dem elektrischen Fliegen steht, darüber spreche ich mit Philipp Scheffel, dem CEO von Apus. Emissionsfreies Fliegen, wie dicht sind wir denn dran, wenn man den Weg bis dahin beschreiben möchte?
Ein bisschen dichter als im Vergleich zum letzten Mal, aber immer noch ein gutes Stück weg. Wie letztes Mal schon erzählt, gibt es natürlich Prototypen, die schon fliegen, die auch ganz emissionsfrei fliegen, batterieelektrisch, auch mit Brennstoffzelle. Aber die große Baustelle ist nach wie vor die Zulassung. Man muss die Flugzeuge und die Antriebe zuverlässig hinbekommen, für eine hohe Zuverlässigkeit ausgelegt bekommen. Und das gelingt heute noch nicht. Tatsächlich.
Beim letzten Mal haben wir uns sehr über Testverfahren und über Strukturtests unterhalten, dass Dinge gebogen werden und gemessen wird, wie stark sie sich verformen, sag ich mal so. Sind denn diese Strukturtests eigentlich abgeschlossen? Also kann man sagen, das Flugzeug selber hat diese Tests schon bestanden?
Nö, da sind wir mittendrin. Die großen Strukturtests sind durch. Also der Rumpf hat bewiesen, dass er hält, das Leitwerk hat bewiesen, dass es hält. Alle großen Strukturtests sind noch nicht durch, der Flügel steht uns noch bevor. Das wird Februar, März irgendwann der Fall sein für die I2. Aber Tanktests sind gelaufen und viele kleinere Tests bereits. Und die Strukturtests sind ja eher der einfache Teil, beziehungsweise das, wo man weiß, was man tut und so einigermaßen weiß, was hinten rauskommt. Beim Antrieb ist es natürlich deutlich spannender, weil dort ist das, was neu ist, da wird die Technologie entwickelt. Und da gibt es schon jedes Mal neue Überraschungen. Also wir sind im letzten Jahr Stück für Stück in Betriebnahme gegangen, haben immer eine Komponente mehr dazugenommen, bis der gesamte Antrieb lief. Zu unserer Halleneröffnung hier im August haben wir den auch gezeigt, wie er läuft, der Antrieb. Und jetzt wird weiter getestet. Und da gibt es viele interessante Ergebnisse.
Bei diesen Strukturtests hört man da was? Also Knackst das so?
Naja, oder? Das ist wie so ein Holzbalken, der so anfängt zu knistern. Und so eine Kohlefaserstruktur, die kurz vorm Bruch knistert die ordentlich und dann rumst es einmal richtig. Ja.
Und hier hat aber nichts gerumst?
Nee,
oder?
Nee.
Der nächste größere Schritt im Testverfahren, was ist da eigentlich jetzt als nächstes Ziel in Sicht?
Der nächste größere Schritt ist, den Ironbird in Betrieb zu nehmen. Das heißt, der Prüfstand, der jetzt schon seine Performance bewiesen hat, wird jetzt direkt in eine Flugzeugkonfiguration gebracht. Also alle Komponenten sind dann schon an Ort und Stelle und sind auch irgendwie so eingepackt. Die Kühler sind schon so, wie sie sein müssen. Die Kabel liegen so. Und der soll im Januar in Betrieb gehen. Und dort werden dann weitere Tests gemacht, ob die elektromagnetische Verträglichkeit gegeben ist, weil die Kabel dann sich gegenseitig beeinflussen. Ja, auch Temperaturen, ja. Also wir haben ja hohe Ströme, die über die Kabel laufen. Es wird warm bis zu 80 Grad Celsius. Und da muss man halt gucken, dass da ringsrum nichts kaputt geht dabei.
Der Motor ist also schon fertig und wird jetzt in das optisch 1:1 entstehende Flugzeugmodell eingebaut. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, nicht nur der Motor, sondern die gesamte Antriebseinheit. Also Motor wäre ja nur das, was direkt hinter dem Propeller sich befindet, also der Elektromotor, und der Antrieb, der besteht dann aus ein paar mehr Komponenten. Also hinterm Motor gleich ein Umrichter, der die Spannung transformiert. Dann gibt es ein paar Kabel natürlich und dann kommt irgendwo eine Batterie und die Brennstoffzelle. Und die Brennstoffzelle muss wiederum mit Wasserstoff versorgt werden. Also da sind dann verschiedene Druckminderer und Leitungssysteme bis zum Tank. Und alles das ist dann eben das Antriebssystem. Auf den ersten Blick mal ein Stück komplexer als so ein Kolbenmotor. Auf den zweiten Blick dann schon wieder nicht mehr. Da ist so ein Kolbenmotor auch komplex.
Woraus ergibt sich dann die, ich sag mal, Einfachheit dieses Antriebs?
Na, die Einfachheit ergibt sich erstmal aus der geringeren Anzahl von Komponenten verglichen mit einem Verbrennungsmotor, der Kolben hat und Ventile und eine Kurbelwelle und eine Steuerkette und alles mögliche, Hochdruckpumpen, Einspritzpumpen und so weiter. Und so ein Elektroantrieb ist da vergleichsweise einfach aufgebaut, viel weniger Komponenten, und die Komplexität verlagert sich eher in die Steuerung. Und die eigentliche Herausforderung ist aber nur, dass diese Antriebe halt noch nicht so eine lange Historie haben. Wären wir zum gleichen Zeitpunkt gestartet in der Entwicklung mit einem Verbrennungsmotor und mit einem Elektroantrieb, wäre der Elektroantrieb viel, viel eher auf einem hohen Zuverlässigkeitsniveau als so ein Verbrennungsmotor, weil man dort die Sachen viel besser beschreiben kann und die Vorgänge eben einfacher sind.
Im Prinzip ist es doch mit einem Elektroauto vergleichbar, und da sind die Antriebe ja eigentlich klar.
Ja, ja, ist mit einem Elektroauto vergleichbar, beziehungsweise auch 1:1 vergleichbar mit einem wasserstoffelektrischen Auto. Also genau. Mit einem batterieelektrischen eben nicht, beziehungsweise gibt es beide Lösungen in beiden Mobilitätsformen. Also es gibt batterieelektrisch auf der Straße, batterieelektrisch in der Luft. Und in der Luft funktioniert es halt schlechter als auf der Straße mit der Batterie. Deswegen ist der Fokus schon dann eher auf den Brennstoffzellenantrieb. Aber auf der Straße gibt es das natürlich auch und nimmt ja auch eine gewisse Dynamik an, wenn es um LKWs geht, bei Nutzfahrzeugen, weil eben dort zwar die Eignung für die Fahrzeuge gegeben ist, aber die Infrastruktur eben noch nicht da ist. Also geht es halt bei Nutzfahrzeugen los, die jeden Tag wieder an die gleiche Stelle zurückkommen und dort tanken können. Und ein Langstrecken-LKW eher nicht, weil der dann keinen Wasserstoff findet.
Wasserstoff ist ja die Quelle des emissionsfreien Fliegens. Gibt es da Fortschritte in der Bereitstellung der zukünftigen Infrastruktur? Also da gibt es ja die Brandenburger Wasserstoffstrategie, und gibt es da Fortschritte?
Ja, der ist stetig da. Also es kommen immer wieder Wasserstofftankstellen dazu und das Netz verdichtet sich und auch die Elektrolyseure werden mehr und mehr. Also es wird mehr Wasserstoff produziert. Es gibt ja auch die internationalen Kooperationen mit Kanada oder Namibia oder Südamerika, wo große Projekte laufen und Wasserstoff hergestellt wird. Und alles geht Hand in Hand natürlich mit dem Ausbau von Wind- und Solarkraft. Irgendwo muss dort die Peakpower hin und da ist Wasserstoff ein freudiger Abnehmer, beziehungsweise der Elektrolyseur.
Jetzt kommen wir mal noch wieder zum Fliegen und zur APUS zurück. Wenn ich mir so auf einer Strecke von 1 bis 100 vorstelle, ich baue ein Flugzeug neu, ich konstruiere es neu. Wo sind wir denn da bei APUS im Sinne von wir fliegen elektrisch?
Na, da müssen wir noch sagen, was die 100 ist. Wenn wir sagen, bis zum Erstflug, dann sind wir bei 80. Wenn wir sagen, bis zur Zulassung, dann sind wir eher bei 20. Da ist dann schon nochmal relativ viel zu tun nach dem Erstflug, weil man dann die Systeme ja überhaupt erstmal kennenlernt in der Luft unter Vibration, Temperatureinfluss, Luftfeuchtigkeit, Druck und einfach im Alltag eventuell ein Stück weit. Und weil man dann anfängt, die Systeme eben auch wirklich zu beschreiben, bestimmte Vereinfachungen, die man jetzt noch macht, dann wieder rauszunehmen, um dann eben Redundanzen und Zuverlässigkeiten hochzubekommen.
Wie viel von diesen Tests kann ich simulieren auf der Erde oder für wie viel brauche ich ein fliegendes Flugzeug?
Na, man kann ziemlich viel simulieren am Boden, wenn man die Testeinrichtungen hat. Das heißt aber dann große Klimakammern, Höhenkammern und sowas haben wir alles nicht. Das heißt, wir gehen vergleichsweise zu einem Airbus relativ zeitig in den Flugversuch und machen das dann eben dort. Um dem Abhilfe zu schaffen, entsteht in der Lausitz im Moment unter dem Deckmantel der CESCO GmbH entstehen verschiedene Testzentren in Cottbus ganz maßgeblich. War vor 2 Wochen die Eröffnung des HEPCO, also ein hybridelektrischen Testzentrum der BTU. Und dort werden solche Sachen dann auch am Boden möglich sein.
Der Prototyp, also das ist sozusagen ein Schritt weiter hinter dem jetzt bestehenden Modell, sag ich mal. Wird denn alles nochmal ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal gebaut? Wie stellt man sich so einen Prototypen
fertig? Relativ viel, ja. Also das Mockup ist ein anderer Rumpf als jetzt der Prototyp. Da sind die Komponenten auf jeden Fall ein zweites Mal gebaut, weil ein Mockup baut man nicht so, dass es fliegen kann. Und bei den Antriebskomponenten ist es auch zum großen Teil so. Das, was auf dem Prüfstand läuft, das geht dann nicht mehr in die Luft. Und das macht das Ganze eben auch so kostenintensiv. So eine Brennstoffzelle, die kostet schon alleine in so einem Stack 200.000 Euro. Und da muss man sich dann eben 3, 4 davon hinstellen. Ja, wir haben auf jeder Seite eins und dann noch am Boden und dann braucht man vielleicht auch nochmal eine Reserve, damit man da auch mal was kaputt machen darf da dran, sonst ist der Test ja vielleicht auch nicht an alle Betriebsgrenzen gegangen. Und ja, das...
Wie viel Spannung erzeugt so dieses Gefühl, dass der Apus dann so rollt über die Bahn so, und dann wird er irgendwann abheben? Was ist das, wenn man sich das vorstellt, was ist das für ein Kribbeln?
Das Kribbeln ist dann tatsächlich der wirkliche Erstflug. Und zwar von dem Moment, wo die Räder den Boden verlassen, bis sie den wieder berühren. Das ist dann hochspannend und auch wenn man nicht drin sitzt und unten steht, meistens ist es sogar so, dass man als Untenstehender den höheren Puls hat, weil man gar nichts beeinflussen kann. Und dem voraus gehen natürlich diese Rollversuche, auch sogenannte High-Speed-Taxi. Also man rollt dann sehr schnell, das Flugzeug schon fast abhebt. Aber das ist alles noch wenig aufregend, weil da kann fast nichts passieren. Wenn es dann aber wirklich ans Fliegen geht und das Flugzeug fliegt über die Startbahn hinaus, na dann muss es. Und das ist dann natürlich echt spannend, ja.
Und das wird alles hier in Strausberg stattfinden?
Vermutlich werden wir den Erstflug in Neuhardenberg machen, weil dort einfach eine längere Startbahn ist. Also wenn man sich diesen Moment vorstellt, wo das Flugzeug eben genau das Landebahnende überfliegt, dann ist eben dort nichts mehr zu machen, außer dass man weiterfliegt. Und wenn man noch ein bisschen Landebahn vor sich hat, dann kann man eben auch nochmal geradeaus wieder landen. Und solche Sicherheiten will man sich dann schon einbauen. Wenn man eine gewisse Höhe hat, dann kann man eben auch schon wieder Kurven fliegen und auch wieder auf der Startbahn landen. Und deswegen ist eine lange Startbahn über 2 Kilometer, 2,5 Kilometer dann schon einfach sicherer für die Erstflüge.
Also ich stelle mir das mega spannend vor, so ein Ereignis.
Ja, das ist es.
Kann es sein, dass es auch alles so ein bisschen verbindet sozusagen bei Apus, dass wenn dann dieser Moment da ist, also wenn ja bestimmt nicht alle 70 Leute da vor Ort dann sein können oder?
Doch, bestimmt. Ja, also das wird dann schon so sein. Das will natürlich jeder sehen. Das ist ja heute schon so, wenn wir größere Strukturtests machen, dann ist dann auch jeder bis in die letzte Phase gespannt, ob das dann nun hält. Und im Vergleich zu unserer Vergangenheit, wo wir ja viele Projekte parallel gemacht haben, verbindet allein schon jetzt dieses eine große Projekt, wo alle an einem Strang ziehen dürfen und quasi alle die gleiche Herausforderung haben. Das ist ein schönes Bonding.
Jetzt hat Apus ja eine neue Halle eröffnet. Wozu dient die?
Die dient erstmal grundsätzlich der Vergrößerung unserer Produktionsfläche. Wir bauen ja das gesamte Flugzeug bei uns selbst. Das heißt, die gesamten Faserverbundstrukturen werden hier gebaut und der Antrieb auch. Und das verträgt sich nicht so richtig miteinander. Also ein Kohlefaserstaub sollte nicht in der Nähe von hochsensiblen Schaltkreisen und Elektronik sein. Deswegen muss es da mal eine örtliche Trennung geben. Und auch der Platz war zu klein. Also als wir unsere erste Halle geplant haben, da waren wir 15 Mitarbeiter und haben verschiedene Projekte gehabt, da hat das völlig ausgereicht. Mittlerweile sind wir 70 Leute und haben dementsprechend auch viel Arbeit tatsächlich in der Werkstatt zu tun. Und da sind dann eben nochmal 1.500 Quadratmeter dazugekommen.
Gut also, dass auf dem Strausberger Flugplatz noch ausreichend Raum für eine neue Halle war. Und dort sind wir dann hingegangen. Wir sind jetzt durch den Schnee gestapft und sind jetzt wo?
Jetzt sind wir in der Endmontage und Testhalle von Apus. Also hier ist es sehr viel leiser, keine Schleifgeräusche, weil in der Halle eben die ganzen Avionik-, Elektronikbauteile gefertigt werden und eben die Endmontage gemacht wird. Und das ist dann relativ geräuscharm und sauber.
Und hier steht also der Iron Bird. Und wir nähern uns der Tür und ich sehe schon ein bisschen Rumpf.
Genau, das ist der Rumpf, der am Ende auch fliegen wird. Also das ist nicht Iron Bird, der ist schon fliegender Vogel. Aber man sieht, das sind noch schwere Stahlteile dran, die werden natürlich nicht fliegen. Und wenn wir jetzt mal drumherum gehen, um den Rumpf, der jetzt schon richtig echte Bauteile drin hat, sehen wir hier einen Prüfstand, der so steht, wie am Ende auch wirklich der Motor positioniert ist. Ja, also die Entfernung vom Rumpf ist genau die richtige. Und hier werden eben schon die ersten Armaturen eingebaut, wie sie später auch im Flügel drin sind.
Und das hier vorne ist aber jetzt schon ein richtiger Motor.
Das ist der Elektromotor, auf den wird dann noch der Propeller draufgeschraubt. Deswegen ist das auch hier so ein Käfig, dass man da nicht reinfassen kann. Hier auf dem alten Prüfstand sieht man das auch, wie es komplett ist. Also hier ist der Propeller im Käfig drin. Das ist eben die Vorstufe davon. Hier ist alles noch relativ
einfach aufgebaut, sagen wir mal, wie im Schülerlabor. Und auf dem Prüfstand ist dann schon alles in der richtigen Anordnung.
Das heißt, wenn alles gut geht, wird genau dieser Rumpf im September abheben.
Ja, ja, richtig. Wir haben uns eben dazu entschieden, gleich alles direkt ins Flugzeug jetzt einzubauen, einfach um da auch schneller zu sein. Und der Tragflügel ist eben noch nicht so weit, dass man da was einbauen kann. Also wird dort der Teil eben Ironbird sein. Und alles, was im Rumpf ist, ist aber auch schon endgültig.
Und es sieht schon ganz schön nach Flugzeug aus.
Finde ich auch. Also ja. Genau, nach schönem Flugzeug sogar. Ja, also das ist richtig. Da das Instrumentenpanel schon drin und ja, die Türen sind fertig, die Kabine ist fertig. Es sieht aus wie ein Flugzeug, ja.
Und die Brennstoffzelle selber würde jetzt wo sitzen?
Die sitzt in der Rumpfnase. Also hier auf dem ersten Prüfstand sieht man, ist das noch so ein Würfel. Der würde nie ins Flugzeug reinpassen, zumindest auch nicht zwei davon nebeneinander. Und das wurde alles neu angeordnet, so wie wir das brauchen, damit auch ein Fahrwerk dazwischen passt, dass die Kühler drin sind, dass das Ganze eine aerodynamische Form kriegt. Und das kommt dann vor das Cockpit in die Rumpfnase.
Ja, irgendwie beeindruckend, stelle ich fest. Ich gehe jetzt eine Treppe hoch und befinde mich jetzt auf, wenn ich mir vorstelle, dass das Ding fliegt, ist total faszinierend. Hallo.
Hallo.
Sie sind wer?
Ich bin der Frank. Hallo.
Dieses Gebilde wird einmal fliegen. Ist einem bei dem, was man hier so tut, bewusst, dass das darum geht?
Aus der Luftfahrt kommt ja weiter, sowas fliegt. Schiffe sind auch aus Metall und schwimmen.
Was passiert hier gerade?
Also wir bereiten jetzt diese Systeme vor, zum Beispiel jetzt die Bremsleitungen. Das Panel wird jetzt eingepasst und wird dann noch verkabelt und mit den Komponenten dann verknüpft, die an diesem Prüfstand sind. Also so, als wenn es fliegen würde, eben bloß im Prüfstand.
Jetzt ist es ja noch alles sehr im Rohbau, würde ich mal sagen. Aber es kommt doch wirklich auch jetzt schon aufs Detail an, oder?
Ja, dafür sind genügend Ingenieure hier beschäftigt, die eigentlich ihre Arbeit gut machen und wir eigentlich nur die Ausführenden sind. Natürlich mit Unterstützung der Ingenieure, das ist sehr wichtig hier.
Gibt es auch solche Situationen, wo man gesagt wird, hey, können wir das vielleicht mal anders machen, weil so wäre schlauer oder besser?
Ich sag mal so, wir haben die Erfahrung, dass man uns auch fragt und auch auf gewisse Sachen reagiert. Es wird schon berücksichtigt, wird ausdiskutiert, sage ich mal.
Ja. Ja. Also ist es was Besonderes, an einem Flugzeug zu bauen, das noch nie geflogen ist?
Man redet ja hier vom Prototypenbau und es ist schon eine gewisse Art von Stolz, daran teilzunehmen. Gerade bei dieser Idee, mit Wasserstoff zu betreiben, kann man immer sagen, wir waren die Ersten. Ne?
Wie viel das Flugzeug ist es, was Sie hier bauen?
Also hier in dieser Firma das Erste, weil es ist ja halt mal das Erste. Ich komme aber dann zuvor auch aus dem Flugzeugbau.
Der Apus wird schon was ganz Besonderes.
Ist was super Besonderes und wie gesagt, erfüllt einen ein bisschen mit Stolz.
Kommen Sie aus der Gegend hier irgendwie, oder?
Ich bin ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, wohne aber schon über 40 Jahre hier in dem. Also bin in der Luftfahrt sozusagen dann hängen geblieben.
Super, vielen Dank.
Bitteschön.
Ich finde das total faszinierend.
Kommen Sie wieder, wenn es fertig ist.
Ja, ja, das... Zum Abschluss unseres Gespräches frage ich Philipp Scheffel, was denn dieses eine Ding ist, das er gerne noch erzählen möchte. Etwas überraschend wird es eine Mahnung und ein Aufruf zugleich.
Was ich schon immer mal gerne anbringen würde, wir haben ja lange Jahre gegen batterieelektrisches Fliegen wettbewerben müssen, dann eVTOLs und sowas, das läuft sich alles von alleine platt mittlerweile. Aber was natürlich jetzt ganz straff da ist, sind die synthetischen Kraftstoffe. Und das ist eben, glaube ich, eine Nebelkerze zu einem guten Stück. Da wiederholt sich, was in der Automobilindustrie passiert ist. Man redet die fossilen Kraftstoffe bzw. die Verbrenner dann gut, weil wir eine etablierte Industrie haben, die solche Verbrennungsmaschinen gut entwickeln und gut produzieren kann. Die haben auch relativ hohe Effizienzen und wir laufen Gefahr, die technologische Entwicklung der eigentlich zukunftsträchtigen Technologie, denn dann vielleicht erst in 10, 15 Jahren wirklich kommt, dann wieder zu verpassen. Es ist im Moment noch nicht da. Im Moment ist der politische Druck auch noch Richtung Wasserstoff da und auch elektrischen Luftfahrtantrieben. Man merkt aber, dass die großen Unternehmen da so langsam wieder ihre Agenda durchsetzen und natürlich weiterhin Turbinen produzieren, die im Vergleich zur Straße, also Verbrennungsmotor auf der Straße, in der Luft natürlich noch größere technologische Vorteile mit sich bringen. Sie haben eine hohe Leistungsdichte, sie haben auch eine relativ hohe Effizienz, aber sie verbrennen eben was bei hohen Temperaturen und erzeugen Stickoxide, Schwefeloxide und verlagern eben das Problem der Emissionen in die Energiewirtschaft. Und man glaubt eben, die Energiewirtschaft wird es schon lösen, also genug grüne Energie zur Verfügung zu stellen. Aber man kann sich ungefähr vorstellen, dass es ein Faktor 3 mehr ist als bei Wasserstoff, den ich überhaupt an grüner Energie, also durch Solarkraft und Windkraft erzeugen muss.
Aber diese ganzen Probleme hat doch Wasserstoff gerade nicht.
Der synthetische Kraftstoff wird ja erstmal aus Wasserstoff gewonnen durch verschiedene Synthesestufen. Dabei geht eben wieder Energie verloren. Und die könnte man eben bei elektrischen Antrieben direkt umsetzen. Und das kann am Ende rauskommen, dass das auch eine sinnvolle Lösung ist. Aber für die nächsten 20, 30 Jahre haben wir schlicht zu wenig grüne Energie zur Verfügung. Und normalerweise steigt der Energieverbrauch der Gesellschaft auch kontinuierlich weiter. Also das wird auch immer ein Engpass sein. Das heißt, man muss schauen, wo man Wasserstoff einsetzen kann in der Luftfahrt. Es wird nicht überall gehen. Aber es wird an verschiedenen Stellen schon ganz gut funktionieren. Und hier muss man dranbleiben am Ball. Sonst machen es andere. Es wird wieder in Asien, Südostasien und so weiter passieren, auch in den USA, die sowas dann schon erkennen. Und hier müssen wir sehen, dass wir unseren Zeitvorteil, den wir im Moment haben, wir sind in Deutschland da ganz vorn dran, dass wir den nicht aufgeben. So wie das in der Automobilindustrie leider passiert ist. Da waren wir auch mit Brennstoffzellentechnologie sehr weit, schon vor 20 Jahren, und haben das aber zugunsten des Verbrennungsmotors dann nicht in den Markt gebracht.
Also es ist eigentlich ein flammender Appell an alle, das nicht aus den Augen zu verlieren.
Genau, dem Wasserstoff weiter die Stange zu halten, auch wenn die Technologie im Moment komplex ist, erscheint und auch die Einstiegsstufe größer ist, als in der Turbine eben direkt SAF zu verbrennen oder auch Wasserstoff zu verbrennen, sind wir doch bei der Brennstoffzelle, haben wir eine erste hohe Stufe zu nehmen, aber dann kann es eben auch der bessere Antrieb sein.
Mancherorts, ein Podcast von Rainer Sukow. Hören Sie mancherorts, überall, wo es Podcasts gibt und bei Radio SKW.